predige heute Abend über einen Abschnitt aus dem Propheten Micha. Der lebte etwa im 8. Jahrhundert vor Christus und gibt hier einen Hinweis auf jemand, der kommen soll. Micha 5, Vers 2 folgende. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Gauen Judas, aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher in Israel werden soll. Sein Ursprung ist in der Vorzeit, in unvordenklichen Tagen. Darum gibt er sie preis bis zu der Zeit, da sie, die gebären soll, geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Kindern Israels heimkehrt. Dann tritt er auf und weidet sie in der Kraft des Herrn, in dem erhabenen Namen des Herrn seines Gottes, und sie wohnen ruhig. Denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde, und das wird das Heil sein. Ich nehme an, dass Sie sowas wie eine Punktlandung kennen. Da gibt es ja manchmal solche Paraglider, die irgendwo zu einem Jubiläum hereingeschwebt kommen und genau auf dem Punkt landen in irgendeiner großen Versammlung. Diese hier angekündigte Stelle von Bethlehem, wo einer kommen wird, ist die Ankündigung solch einer Punktlandung, sowohl zeitlich korrekt als auch geografisch. Bethlehem ist ja ein kleiner Ort direkt vor Jerusalem und da sollte einer kommen, dessen Ursprung in der Vorzeit ist, in unvordenklichen Tagen. Ich nehme an, jeder von Ihnen weiß, wann Sie geboren wurden, wobei es da manchmal ja auch lustige Dinge gibt. Ich erinnere mich an eine Frau, die ich hier in der Gemeinde besuchte, zu ihrem so und so vielten Geburtstag und sagte, wissen Sie, das ist nur der Geburtstag auf dem Papier, ich bin eigentlich ganz anders geboren. Aber da war so viel Schnee und mein Vater kam nicht zum Standesamt und da haben die das einfach ein paar Tage später eingetragen. Das gibt es auch, gerade so aus dem Osten kommend. Aber hier ist eine Punktlandung, jemand, der aus der Vorzeit kommt. Wir kommen nicht aus der Vorzeit, wir kommen aus dem Bauch unserer Mutter, sind ungefähr 9 Monate unterwegs gewesen, aber davor gab es uns nicht. Während hier die Rede ist von einem, der kommt, dessen Ursprung in der Vorzeit ist. Jesus sagte mal, derjenige ist hier ja gemeint, sagte mal im Gespräch mit seinen Gegnern, sagte er, ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Ich nehme an, Sie haben eine Vorstellung von dem Abraham, der hat mindestens 1800 Jahre vor Jesus gelebt. Und da sagte er, ehe Abraham war, bin ich. Nicht war ich, sondern bin ich. Denn Jesus hat ja von sich diese Ich-Bin-Worte auch gesprochen. Ich bin. Und dann kam eine Erklärung. Im Alten Testament wurde Gott mal gefragt, wie heißt du? Und er sagte, ich bin der Seiende. Ich bin der Ich Bin. Ich kann mich nicht erklären durch irgendjemand anders. Und so sagte Jesus hier, ehe Abraham war, bin ich. Und dieser Ich Bin wurde hier geboren in Bethlehem. Ich denke an eine Zeugin Jehovas, die wir hier mal hatten mit ihrem Mann. Es war einer der interessantesten Abende, inzwischen schon ein älteres Ehepaar. Und sie sagte, ich habe in Frankfurt 21 Jahre lang Frankfurt-Umgebung Menschen besucht, Hausbesuche gemacht, mit den Leuten Gespräche geführt. Ich habe nie jemand gefunden, der mir anhand der Bibel irgendetwas entgegengesetzt hätte. In 21 Jahren nie jemand gefunden. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen gewesen wäre, wenn sie besucht hätte. Aber dann nach 21 Jahren traf ich eine Frau, die sagte, Sie können mich gerne besuchen. Sie haben doch eine Bibel, bringen Sie die mit, den Wachturm können Sie ruhig zu Hause lassen. Wir wissen ja sowieso, was da drin steht. Ich habe auch eine Bibel und dann schauen wir da mal rein, was da drin steht. Und dann haben sie zusammen in der Bibel geblättert. Jeder hatte natürlich das Ziel, dem anderen die Stellen zu zeigen, die ihn dann in seine Richtung ziehen. Aber siehe da, da hat sie zum Beispiel diese Stelle Micha 5, Vers 2 gelesen, die auch in ihrer Bibel steht. Die hatte sie bisher immer überlesen. Und da war ja die Rede von jemand Bedeutendem, der kommt, den es aber vorher schon gab, weil sein Ursprung in der Vorzeit ist. Für Zeugen Jehovas ist ja Jesus nicht Gottes Sohn, sondern nur ein Gott, so wie der Mose ein Gott für Pharao war, beziehungsweise sein Bruder ein Gott für Mose war, mehr oder minder. Also nicht der Gott, sondern ein Gott, so ein Titel irgendwie. Und den gab es vor seiner Geburt noch nicht. Aber jetzt entdeckte sie hier eine Stelle, da steht eben drin, zum Beispiel, er war schon vorher da. Da kam der ins Fragen, hat dann weiter die Bibel mit dieser Frau gelesen und sich dann langsam von diesem Irrglauben, den sie vertrat, gelöst und Jesus kennengelernt und festgestellt, er lebt ja heute noch, mit dem kann man sogar ins Gespräch kommen, man kann beten zu ihm. Und dann hat sie versucht, die Leute, die sie vorher zu Zeugen Jehovas gemacht hat, wieder zu besuchen, um ihnen klarzumachen, wissen sie, ich habe ihnen das falsch erzählt. Aber denen war es verboten, mit ihr zu reden. Und das hat sie dann am meisten betrübt, dass sie Menschen auf die falsche Fährte gelockt hatte und sie nicht wieder zurückholen konnte. Aber diese Bibelstelle hier, Micha 5, Vers 2, war für sie eine entscheidende Bibelstelle zu entdecken. Dieser Jesus ist nicht nur eine berühmte historische Figur, sondern eine Figur der Ewigkeit, die es vorher schon gab und hinterher immer noch gab und gibt. Ja, also ganz interessant. Aus Bethlehem kam der König David. Jesus war aus dieser Familie Davids. Und da wird immer wieder deutlich, dieses Bethlehem, heißt es hier, du bist der Kleinste unter den Gauen Judas, wird immer wieder deutlich, Gott erwählt den oder das Kleinste. In der Welt ist er immer umgedreht. Da wird der Größte gewählt, ja, der Stärkste, der Gewichtigste, der Reichste. Bei Gott ist es genau umgedreht. Er wählt das Kleine und macht es groß. Deshalb ist allein auch aus theologischer Sicht, auch wenn ich sie naturwissenschaftlich völlig ablehne, zum Beispiel die Evolutionslehre völlig gegen den Gott der Bibel, weil es dort heißt, im Kampf um das Dasein überlebt immer nur der Stärkste. Es gibt ein Auswahlprinzip durch Vernichtung des Starken, der Starke vernichtet den Schwachen. Der Gott der Bibel macht das eigentlich umgedreht. Er erwählt das Schwache und macht es groß. Er macht nicht das Größte noch größer, damit es das Kleine unterdrücken kann, sondern er wählt das Kleinste. Und wenn Sie persönlich Christ sind und Jesus kennen, dann ist ja auch immer die Frage, was hat das für Sie bedeutet? Fühlten Sie sich würdig und groß? Oder sagten Sie, das ist doch hervorragend, dass ich ihn jetzt kenne? Ich hätte nie gedacht, dass Gott mich persönlich meint und erwählt. Ja, von diesem Menschen, der hier kommt in Bethlehem, heißt es dann später, dass er letztlich ja ein König ist und dass er sein Volk Israel weidet, aber sein Heil bis an die Enden der Erde geht. Also nicht nur diese 320 Kilometer da in Israel, sondern bis ans Ende der Erde. Und das sind ja im Globus immerhin etwa 40.000 Kilometer Erdumfang, also schon ein klein bisschen weiter. Wobei in der Bibel, im Alten Testament, gibt es ein prophetisches Problem, ist das nicht etwas, was man wissen muss. Wenn Sie auf einem Hügel stehen und Sie sehen dann so eine Hügelkette vor sich, dann sehen Sie eigentlich immer nur die Spitzen der Hügel und was so an den Tälern ist, sehen Sie manchmal nicht. Die Bibel spricht davon, dass Jesus zweimal kommen wird. Einmal in Bethlehem, so als Baby, das geboren wurde. Und ein zweites Mal übernatürlich mit den Wolken des Himmels, als der, der dann die ganze Erde verwandeln wird, sodass sein Heil bis an die Enden der Erde geht. Im Alten Testament hat man sozusagen das, was in diesem ersten Kommen Jesu war, weitgehend übersehen. Und die Zeit, die dazwischen liegt, das heißt, man hat es nur ein bisschen schwach gesehen, die Zeit, die dazwischen liegt, in der wir jetzt sind, wird kaum beschrieben. Und alles, was dann mit dem zweiten, sozusagen mit dem zweiten Hügel zu tun hat, mit dem Wiederkommen Jesu, das wird ganz ausführlich beschrieben. Also das erste Kommen wird gerade so erwähnt, was dazwischen liegt, eigentlich gar nicht. Und das zweite wird ganz intensiv erwähnt, zum Beispiel dann auch hier. Da ist plötzlich nicht mehr von ihm die Rede, sondern von ihr. Darum gibt er sie preis bis zu der Zeit, da sie, die gebären soll, geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Kindern Israels heimkehrt. Ist die Frage, wer ist diese sie, die hier gebären soll? Und da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Manche sagen, gut, das ist dann die Maria, der Meinung bin ich nicht. Ich denke, diese sie ist das Volk Israel, die einmal Jesus geboren hat. Und wenn Sie die Offenbarung mal gelesen haben, was natürlich alleine etwas schwierig ist, da steht in der Kapitel 12 zum Beispiel die Rede von einer Frau, die 12 Sterne um ihr Haupt hat. Das ist übrigens das Symbol Europas geworden, der EU, dieser 12-Sternenkranz. wurde von einem gläubigen Katholiken vorgeschlagen und wurde dann ja auch angewandt. Aber ich weiß nicht genau, ob das so über Europa wirklich strahlt. Diese Frau, die da erwähnt wird mit diesen 12 Sternen, ist eigentlich das Volk Israel, die einen Sohn bringt, der dann zu Gott entrückt wird. Und der Drache verfolgt sie, das heißt ein Bild für den Teufel, dem das aber nicht gelingt, weil Gott sie verbirgt und schützt. Das heißt, diese Frau, die gebären soll, ist das Volk Israel. Aber hier heißt es, dass er sie preisgibt. Das heißt, dieses Volk Israel wurde von Gott preisgegeben. Das wurde ihm auch angekündigt, dass Gott das Volk nicht nur laufen lässt, sondern dass er sie sogar zerstreut in alle Winde. Das wurde ihm angekündigt, schon ehe es in sein Land kam. In 5. Mose 28 zum Beispiel, da steht gar nicht so viel Schönes über dieses Volk. Da heißt es in dem Vers 64, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Da wirst du anderen Göttern dienen, die du und deine Väter nicht gekannt haben, Holz und Stein. Und unter diesen Völkern wirst du keine Ruhe haben, und es wird keine Stätte sein, da dein Fuß rasten kann. Und dann geht es weiter. Der Herr wird dir da selbst ein banges Herz, verschmachtende Augen und eine verzagte Seele geben. Das heißt, diesem Volk wird seine Preisgabe angekündigt, und zwar dann, wenn sie Gott nicht vertrauen und nicht folgen, wenn sie seine Gebote nicht halten, dann würde er sie verstreuen und preisgeben in alle Welt. Ich nehme an, dass Sie dem zustimmen. Es gibt fast kein Volk auf der Erde, in dem es nicht in irgendeiner Weise Juden oder Angehörige des Volkes Israel gibt. Da gab es so vor ein paar Jahren in Israel so eine Nacht- und Nebelaktion. Da hatte man nämlich in Äthiopien plötzlich Nachkommen Israels entdeckt, die sogenannten Fellachen. Und hat die dann in einer Geheimabsprache mit dem Staat und gegen bestimmte Zahlungen in einer Nacht- und Nebelaktion mit Flugzeugen herausgeholt und stellte fest, dass sie Angehörige des Volkes Israel, aber an der Art, wie sie ihren Gottesdienst feierten, konnte man feststellen, die mussten ungefähr 800 vor Christus aus dem Land rausgekommen sein. Das heißt, die wussten alles noch von Israel, was bis zu dieser Zeit ungefähr da war. Und die Bräuche, die es da gab, haben sie praktiziert. Und was hinterher kam, kannten sie nicht. Das heißt, man hat da also Leute dieses Volkes gefunden, die schon 2800 Jahre aus diesem Volk draußen sind und hat sie dann wieder in das Land zurückgebracht in einer Nacht- und Nebelaktion. Und das kündigt ja Gott an, dass er die Leute wieder sammeln wird. Die werden zurückkehren. Allerdings nicht nur in einer Nacht- und Nebelaktion, sondern etwas großflächiger und nicht nur ein paar Tausend, sondern da geht es ja um Millionen. Ja, jetzt ist interessant, hier ist aber die Rede von einem Rest seiner Brüder. Ich weiß nicht, wie Sie über Reste denken, das ist das, was übrig bleibt. Und wenn Gott von einem Rest der Brüder spricht, die heimkehren, dann ist die Frage, wie groß ist dieser Rest? Wir denken immer, Gott ist groß, also ist er auch sehr großzügig. Und er nimmt die Dinge manchmal deshalb nicht so genau, sondern in seiner Liebe lässt er alle zu sich kommen. Überlegen Sie einmal in der Bibel, wie der Rest aussah. Denken Sie einmal an die Geschichte der Sintflut. Wie groß war da der Rest, der sie überlebte? Es waren 8 Personen, Noah mit seinen 3 Söhnen und Frauen. Denken Sie an das Volk Israel in der Wüste, als sie in das gelobte Land hineingehen sollten, was Gott ihnen versprochen hatte, wollten sie nicht. Es gab nur 2 Kundschafter, die sagten, wir werden es schaffen. Und wissen Sie, wie groß der Rest war, der in das Land hineinkam? Von den 600.000 Soldaten mit ihren Angehörigen? Es waren 2 Personen mit ihren Familien. Das war der Rest. Nicht, dass hier in der Endzeit der Rest nur aus 2 Personen stehen würden. Wir haben nur oft die Vorstellung, der Rest ist riesengroß. Das muss nicht so sein. Als das Volk Israel von den Römern besiegt wurde und im Jahr 70 nach Christus Jerusalem erobert wurde, gab es etwa 97.000 Gefangene, aber vorher waren es 1.100.000 gewesen. Das war der Rest. Und wenn Sie die Offenbarung lesen, dann werden Sie feststellen, dass der Rest Israels aus 144.000 Erwählten aus 12 Stämmen besteht. Und Sie wissen, dass es heute mehr als 10 Millionen sind, dann ist das ein ziemlich kleiner Rest. Egal, wie wir darüber denken, ob wir sagen, das gefällt mir oder das ist ein grausamer Gott, ich denke, er ist nicht grausam, er ist gerecht. Und alles, was er tut, hat er immer angekündigt und vorher seine Maßstäbe genannt. Aber von diesem Rest heißt es ja, dass sie heimkehren und dass er sie dann weiden wird wie ein Hirte in diesem Land und sein Heil dann bis an die Enden der Erde geht. Die Älteren unter uns wissen ja noch das Gerede von dem tausendjährigen Reich. Das ist genau das, was die Bibel hier meint, dieses Friedensreich Gottes, das in der Bibel erwähnt wird und in dem Jesus das aus der Erde macht, was Gott eigentlich geplant hat. Das heißt, ein Friedensreich. Und da gibt es dann diese schönen Verse, die Sie kennen, dass Sie Ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden. Genau das wird dann in diesem Friedensreich sein. Die Völker werden den Krieg nicht mehr lernen und der Löwe und das Lamm werden zusammen weiden. Selbst in der Tierwelt wird Frieden sein. Klingt für uns wie Grimms Märchen, weil wir so etwas nicht erleben, aber biblische Prophetie ist mehr als Grimms Märchen, weil sie Wirklichkeit werden wird. Ja, also insofern, auch mit diesem Rest wird Gott einmal die ganze Erde wieder füllen, voller Liebe und vor allen Dingen auch Frieden. Ja, zwischendrin ist allerdings eine Preisgabe, die nicht sehr schön ist, aber Gott kommt zum Ziel. Jesus wird der Hirte sein und Hirte ist ja ein Bild der Fürsorge und das Heil wird bis ans Ende der Erde reichen und er wird groß sein. Es ist interessant, es gibt immer wieder Leute, die gerne groß sein möchten, kann ich sehr gut verstehen. Ja, es gab mal so einen berühmten Boxweltmeister, der immer ganz ungeniert sagte, I am the greatest. Die Älteren wissen noch, wer das war. Oder nehmen Sie die Beatles. Ehe sie berühmt wurden, sagten sie, wir werden einmal berühmter werden, ehe sie berühmt wurden. Berühmter werden als alle Bands der ganzen Welt. Ja, und die Begründung war eine Aussage von dem John Lennon, denn dafür habe ich mein Leben dem Teufel gegeben. Und als sie auf dem Höhepunkt ihrer Macht standen, dann haben sie sich mit Jesus verglichen und sagten, wer kennt schon Jesus? Die Beatles kennen alle. Und sie wissen, dass der John Lennon dann auf mysteriöse Weise erschossen wurde von einem seiner Fans, der sich selbst für John Lennon hielt. Kann man darüber nachdenken, wie man das auch möchte. Ja, aber Jesus ist der Größte und er wird es auch sein. Heute kann man ihn verspotten, kann Karikaturen anfertigen, kann lustige Artikel schreiben, ohne dass da gleich ein Blitz vom Himmel kommt. Aber er ist trotzdem der Größte. Und ich denke, dass sein Name auch heute schon eine wunderbare, nicht nur Aussage bringt, sondern auch eine großartige Macht hat. Ja, ich möchte das übertragen auf Sie und mich. Das geht hier ja nur um das Volk Israel, hat zwar was mit der Weltgeschichte zu tun, aber ist ja die Frage, wo stecke ich da drin? Ich sagte, es gab eine Art Punktlandung und an der Stelle wäre die Frage, wie ist das in Ihrem Leben? Gab es da oder gibt es da auch so eine Art Punktlandung, wo Gott in Ihrem Leben sozusagen gelandet ist? Bei dem Geschehen um Jesus war das ja interessant. Er sollte ja in Bethlehem geboren werden, aber er wohnte ja in Nazareth, sein Vater und seine Mutter, das heißt sein späterer Pflegevater oder wie auch immer man das benennen möchte. Die wohnten in Nazareth, das sind 120 Kilometer Entfernung dazwischen. Aber dann kam dieser komische Kaiser, nicht komisch, sondern kam der Kaiser Augustus mit seiner Idee, eine neue Steuererhebung zu machen. Und da mussten sie dann in den Geburtsort und das war Bethlehem. Das heißt, durch die Umstände eines fremden, fernen Kaisers kamen sie genau an den Ort, wo dieser Messias geboren werden sollte. Und es ist ja interessant, wenn man sie jetzt persönlich fragen würde, soweit Sie persönlich Jesus kennen, was waren eigentlich diese Begleitumstände in Ihrem Leben, die Sie genau dahin geführt haben, dass Sie Jesus kennen, dass er sozusagen in Ihrem Leben gelandet ist oder vielleicht noch landen wird, je nachdem. Ich denke an jemand, der einfach seinen Arbeitsplatz verloren hat und er musste umziehen und kam hier in die Gemeinde und hat hier Jesus kennengelernt, ist im Nachhinein sehr dankbar dafür, dass er Jesus kennenlernte mit seiner ganzen Familie. Ja, ich persönlich bin eigentlich zum Glauben gekommen, weil ich Posaune spielen kann. Ich wurde da eingeladen auf eine Freizeit, da suchten sie noch einen, der Posaune spielen kann. Und auf dieser Freizeit habe ich entdeckt, dass es mehr gibt als einen traditionellen Glauben, den ich bis dahin hatte, dass es eine persönliche Beziehung zu Jesus gibt. Ja, was waren die Umstände in Ihrem Leben? Irgendeine Krise im persönlichen Leben? Irgendein Ortswechsel? Irgendeine neue Arbeitskollege? Ich weiß es nicht, aber es ist interessant, welche Umstände Gott gebraucht, um sozusagen die Punktlandung seines Sohnes in dem Leben von Menschen vorzubereiten. Ja, dann ist die Frage, ob wir ihn auch als König entdecken und als Hirten. Das heißt, ein König, ein Herrscher ist ja einer, der was zu sagen hat. Ist also Jesus jemand, der in meinem Leben was zu sagen hat oder nur einer, der mich tröstet? Und ich denke, wenn jemand Jesus kennenlernt, wird er ihn in verschiedenen Funktionen kennenlernen. Manchmal sieht er nur den Erretter, der ihm seine Sünde vergibt. Aber dann entdeckt er, der möchte ja auch in meinem Leben die einzelnen Lebensbereiche durchdringen. Und natürlich ist er auch mein Hirte, der mir hilft, Orientierung zu finden und der mich schützt und stärkt. Ja, dann ist hier die sogenannte Preisgabe, das heißt, er lässt sein Volk laufen, und zwar ins Unglück. Laufen, nachdem er ihnen vorher genau gesagt hat, wo der Weg des Glücks wäre für sie und sie den nicht gehen wollten, ließ er sie in das Unglück laufen. Die Frage, wie das bei Ihnen und bei mir aussieht, wenn wir in unserem Leben die Wege Gottes verlassen haben und eigene Wege gingen, weil wir die für besser hielten, welche Auswirkungen das hatte, ob es überhaupt keine Auswirkungen hatte oder ob wir spüren, wir mussten dann die Rechnungen selber bezahlen, mit unseren Nerven, mit unserer Zeit, mit manchem, was schief lief, vielleicht auch mit irgendeinem Zerbruch. Vielleicht wollten wir frei sein und wurden abhängig von irgendeinem Suchtmittel, von irgendeiner dominierenden Person. Das ist sehr unterschiedlich und da kann man keine Schablone draus machen, aber ich denke, dass jeder, auch der Jesus kennt, spürt, es gibt in mir auch Tendenzen, die gerne den eigenen Weg gehen, aber ich freue mich, dass ich immer wieder zurückkehren kann. Und das ist so ein Vers der Bibel, wo es heißt, wenn ein Gläubiger 7-mal fällt, er steht wieder auf. Das heißt, er geht weiter. Ich habe mal einen jungen Mann hier aus der Gemeinde mitgenommen zu einer Skifreizeit und dachte, das ist ideal für ihn, nicht nur um Skilaufen zu lernen, sondern um mehr über Gott zu erfahren. Ich versuchte ihm dann auch Skilaufen beizubringen, aber es war schwierig, denn wenn er hinfiel, blieb er sitzen. Er wollte nicht wieder aufstehen. Und dachte ich, so kann man natürlich nichts lernen. Ich finde im Glauben gerade das Schöne, wenn man fällt, kann man wieder aufstehen und weitermachen. Ja, Rückkehr ist möglich. Ich denke auch an manchen, der Gott den Rücken zukehrt, nicht nur mal für einen halben Tag, manche für 10 oder 20 Jahre. Ja, oft sind es Teenager, die zum Glauben kommen an Jesus. Und dann kommt die Frage, Partnerwahl, ja oder nein, und wenn, dann wie und wo und mit welchen Maßstäben. Und so wählt mancher jemand, der dann zwar sehr nett ist, so meint er, und wahrscheinlich ist es ja auch so, aber zum Beispiel keinen persönlichen Glauben an Jesus hat. Und nachdem die Ehe dann nicht unbedingt das Paradies auf Erden wurde, dann kann es sein, dass jemand nach 10, 15, 20 Jahren wieder entdeckt, ich möchte doch auch mit diesem Jesus wieder ganz bewusst leben, auch wenn es meinem Ehepartner vielleicht nicht gefällt. Was nicht einfach ist, weil der Partner ja aus Liebe geheiratet wurde, aber diesen gemeinsamen Hintergrund nicht hat, weil der damals keine Rolle spielte. Und so kenne ich manche Leute, die so nach 10, 20 Jahren wieder zurückkamen. Sie wussten alles über diesen Glauben und ich freue mich, dass sie wieder da sind, teilweise auch mitarbeiten in der Gemeinde. Das heißt, eine Rückkehr ist möglich, aber manchmal sehr, sehr schmerzlich. Manchmal geht es auch schöner. Ich denke an ein junges Mädchen, die hier ganz aktiv, feurig dabei war, Jesus lieb hatte, all diese schönen Lieder mitsang. Und so mit 18 war alles wie abgeschnitten. Aber sie war einfach verschwunden, weg war sie. Sie hat dann studiert und hat dann geheiratet, hat dann Kinder bekommen und dann überlegte sie, ja, was soll ich denn machen mit meinen Kindern? Wie soll ich die erziehen? Christlich oder irgendwie? Sagte, ich bin christlich erzogen worden, das war nicht schlecht, also versuche ich das auch selbst. Da fing sie wieder an zu beten, was sie jahrelang nicht mehr getan hatte. Und ihr Mann fand das ganz interessant und sagte, ja, das ist gut, da mache ich mit. Das heißt, sie hatte Glück, dass er gleich mitzog, sein Leben auch Jesus anvertraute. Und so kam sie dann wieder zurück. Wir hatten sie mit ihrem Mann vor ein paar Jahren bei einem Gemeindefest hier mal eingeladen, zu einem Art Unterhaltungsbeitrag, mehr auf der lustigen Seite, nicht auf der geistlichen Seite. Aber es ist schön zu sehen, einfach wie treu Gott ist. Ja, Phasen der Rückkehr. Meine Frage an Sie ist, wie sieht es aus mit dieser Punktlandung in Ihrem Leben? Können Sie sagen, da gab es irgendwie eine Zeit, wo dieser Jesus in meinem Leben ankam oder vielleicht ja noch ankommen wird? Interessant die Frage, was für Umstände waren dabei beteiligt, dass es denn so weit kam oder kommt? Die Frage, wie sieht es aus? Kennen Sie Jesus als Ihren König, auch als den, der persönlich Sie gerne begleiten möchte, so wie ein Hirte für seine Herde sorgt? Was bedeutet Ihnen Jesus? Wobei ich weiß, dass jeder von uns auch solche Phasen der Schwäche hat, wo er sich einmal abwendet. Aber ich finde es gut, aufzustehen und weiterzugehen. Ja, wenn Sie diesen Gedanken der Punktlandung mitnehmen, da ist einer, der bei mir angekommen ist, der mich aber auch bis zum Ziel begleitet. Und das finde ich das Großartige bei Israel, dass Gott nicht nur dem Volk sagt, ich lasse euch laufen, sondern dass er sagt, ich bringe einen Rest von euch bis ans Ziel. Ja, von dem ganzen Volk, von diesen 12 Stämmen, von denen wir gar nicht wissen, wo die wohnen überhaupt im Moment. Er wird sie bis ans Ziel bringen. Und es wäre schön, wenn Sie diesen Gedanken auch mitnehmen, wenn Sie Jesus kennen. Der ist einer, der mich nicht nur eine Phase lang begleitet, sondern bis ans Ziel führt. Herr Jesus, du siehst jeden von uns. Du weißt, wo du, um in diesem Bild zu bleiben, gelandet bist in seinem Leben. Hab Dank für deine Treue zu jedem. Du weißt auch, wo du noch landen wirst oder kannst. Danke, dass du dein Volk Israel auch durch viele schwierige Zeiten doch bis zum Ziel bringen wirst. Danke, dass das auch für unser Leben gilt, dass du treu bist und dass dein Heil bis an die Enden der Erde reichen wird und auch heute schon Menschen persönlich erreicht und heilt. Darüber loben wir dich. Amen.